An der Seite von Glaubenshelden. Das ist unsere Predigtreihe in den Sommerferien. Das Praktische daran ist nämlich, man kann von Sonntag zu Sonntag einen anderen Helden sich rauspicken. Es ist nicht unbedingt etwas Zusammenhängendes und trotzdem hoffentlich etwas ganz Ermutigendes so für die Sommerferien dabei. 6 Sonntage, die 5, wo wir das machen. Und heute habe ich mir so einen Typen rausgesucht, weil es ist ja ein heißer Sonntag, also habe ich mir so einen richtig heißen Typen rausgesucht. Zumindest in unserer Vorstellung. Und wenn man die Geschichte von ihm liest, dann denkt man echt, man ist in so einer Heldenstory drin. Du denkst eigentlich, wenn du dein Gehirn so ein bisschen anschaltest, boah, was für ein monumentaler Film geht da denn ab? Ja, also du denkst, hast du Szenen vor Augen wie, ich mag solche Filme wie Russell Crowe als Maximus in Gladiator. Ja, so einen Typen stellst du dir davor. Oder in Achilles in Troja, also so ein muskulöser Typ, der kämpfen kann, der weiß, um was es geht, so ein echter Kerl. Also so einen hat man irgendwie vor Augen, wenn man die Geschichte liest. Der ein oder andere mag schon wissen, um wen es geht. Es geht um Simson heute, ein Richter im Alten Testament, jemand, der von Gott beauftragt wurde. Und in diese Geschichte möchte ich mit euch ein bisschen reinschauen. Also heute Abend mal den Tatort weglassen, weil wir können heute nicht alles betrachten von dem, was in Simsons Leben abging, sondern heute Abend mal so Richter 13 bis 16 lesen. Total spannend, ganz viele Geschichten über Simson, über diesen gefühlten Herkules. Ja, und da kann man so richtig eintauchen, das macht richtig Spaß, das zu lesen. Aber das ein oder andere Fragezeichen, das werdet ihr dann heute Abend auch haben. So ging es mir. Ich kenne diese Geschichte, klar, aus der Kinderkirche, da nimmt man sowas mit, das sind die Heldengeschichten, die erzählt man da, was er alles getan hat, da gucken wir uns gleich auch ein bisschen was an. Aber wenn man tiefer einsteigt, dann hat man ganz viele Fragezeichen vor Augen. So ein Typ war Simson. Simson ist jemand, der in einer Zeit gelebt hat, in der das Volk Israel gerade das verheißene Land eingenommen hat, sind aus Ägypten herausgeführt worden und nehmen gerade so das neue Land ein, das, was Gott ihnen verheißen hat. Und da ist nicht alles locker und easy, sondern da wohnen Menschen und da wollen Menschen auch wohnen bleiben und deswegen haben sie einige Feinde um sich herum, gegen die sie sich zur Wehr setzen müssen. Und an dieser Stelle taucht Simson auf. Er wird also in eine jüdische Familie hineingeboren und seine Eltern bekommen mit der Ankündigung seiner Geburt einen Auftrag, nämlich ihn als jemanden zu erziehen, der abgesondert ist für Gott. Mit einer besonderen Aufgabe, also jemand, der Gott geweiht ist. Das war nicht irgendjemand, sondern das war etwas Besonderes an der Stelle. So sollten sie ihn erziehen, in abgesonderter Weise. Und dafür gab es einen Begriff, nämlich ein Naziräer. So sollte er erzogen werden. Das heißt, über ihn heißt es, er würde einer derjenigen sein, die Israel aus der Hand der Philister, also eines der vorherrschenden Völker in der Region, befreien würde. Das waren welche, die haben den Israeliten immer und immer wieder zugesetzt. Und ich schaue mal so ein bisschen in Simsons Leben hinein. Insgesamt schauen wir uns 2,5 Geschichten von ihm an, heute von den unzähligen. Und da schauen wir mal, was wir darüber lernen können. Und vor allen Dingen geht es mir auch darum, erstmal so ein Bild von Simson zu kriegen. Was war das für ein Typ? Der ein oder andere mag diese Geschichte gelesen haben, irgendwie komplett präsent oder so ein bisschen präsent im Kopf haben. Aber so ein bisschen, was für ein Typ war das eigentlich? Und da heißt es in Richter 14 über ihn. Als Simson und seine Eltern nach Timna hinabreisten, wurde Simson in der Nähe der Weinberge von Timna von einem jungen Löwen angegriffen. Lustiger Spaziergang. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss den Löwen mit seinen bloßen Händen, als wäre es ein junger Ziegenbock. Seinem Vater und seiner Mutter sagte er nichts von dem, was er getan hatte. Super Geschichte, die kann man wunderbar erzählen, so in der Kinderkirche, ne? Da ist dieser starke Held und dann kommt der Löwe ihm, begegnet ihm und zerreißt ihn wie einen Ziegenbock. Also ich habe noch nie einen Ziegenbock zerrissen, aber musste einfacher sein als ein Löwe, nehme ich aus der Geschichte raus. Und du denkst so, was für ein krasser Typ, also der Geist des Herrn kommt über ihn und dann vollbringt er so einen Kraftakt. Aber das, worüber man stolpert, ist irgendwie der letzte Satz, seinem Vater und seiner Mutter sagte er nichts von dem, was er getan hatte. Und dann versetzt du dich in diese Geschichte hinein. Und jetzt mag ich dich mal fragen, wenn du heute Morgen hierher spaziert bist, so durch einen Bürgerbusch oder so, ganz gechillt, und mit mal begegnet dir ein Löwe und denkst so, ach süß, zerreißt ihn, also du überlebst die ganze Geschichte und kommst dann hier an. Und dann sagen, ah, hallo, wie geht's denn? Und du bist nicht blutverschmiert und dein Gesicht ist auch noch ganz. Und sagst du, ja, schönes Wetter, im Bürgerbusch ganz schattig, da kann man gut herspazieren, ganz easy alles. Würdest du das so machen? Nein, wahrscheinlich nicht. Natürlich würdest du es nicht machen. Du würdest hierher gerannt kommen und würdest allen Leuten, hey Leute, mir ist ein Löwe begegnet. Und der ist immer noch im Bürgerbusch und ich nicht. Und der kann nicht mehr laufen. Also du würdest allen Leuten davon erzählen, was für einen Kraftakt du da eigentlich gemacht hast. Du hast gegen einen Jungen, und das ist jetzt nicht ein Babylöwe mit gemeint, sondern ein junger, kräftiger Löwe, nicht so ein, keine Ahnung, 25 Jahre alter Löwe, der sich kaum noch bewegen kann. Nein, so ein richtig agiler Löwe, der weiß, wie er sich mit einer Pranke dein ganzes Gesicht einmal zerfetzen würde. Den hast du zerrissen wie einen Ziegenbock. Das wäre das, was du erzählen würdest. Aber Simsons Reaktion war irgendwie eine andere. Der begegnet seinen Eltern, weil er hat so einen kurzen Abstecher gemacht bei den Weinbergen entlang. Und dann ist er wieder, hallo Mama, Papa. Und er erzählt ihnen nichts davon. Das finde ich erstaunlich. Man könnte jetzt denken, welch bescheidener Charakter, nicht wahr? Er wusste, es war der Geist des Herrn, der über ihn kam. Nicht seine Stärke, sondern Gottes Stärke. Er erzählt seinen Eltern nichts davon. Welch demütiger Typ. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Geschichte geht noch weiter. Und dann heißt es dort, einige Zeit später ging er wieder nach Timna, um die Frau zu heiraten. Er verließ den Weg, denn er wollte nach dem Kadaver des Löwen sehen. Und da fand er im Körper des Löwen einen Bienenschwarm und Honig. Simson holte sich mit den Händen etwas Honig heraus und aß ihn unterwegs. Er gab auch seinem Vater und seiner Mutter davon und sie aßen ebenfalls. Aber er erzählte ihnen nicht, dass er den Honig aus dem Kadaver des Löwen geholt hatte. Mensch, schon wieder nicht. Das erwähnt die Bibel jetzt zum zweiten Mal. Er erzählt schon wieder nichts davon. Könnte es also irgendwie einen anderen Grund gegeben haben, dass Simson seinen Eltern nicht die ganze Story erzählt hat? Guck mal, Mama, Papa, ich habe hier Honig in der Hand. Wie auch immer er das transportiert hat. Vielleicht hatte er doch ein Glas dabei. Einmal so geschöpft. Immer mit dem Finger oder mit dem Stäbchen schön abgelöscht. Mama, Papa, wollt ihr auch ein bisschen Honig? Ist ja süß. Und wenn du so eine lange Reise gehst und es ist heiß, dann ist es ganz erfrischend. Ja, wo hast du den denn her, Simson? Ja, ach, ich war spazieren am Wegesrand. Da waren die Bienchen und die schwirrten herum. Und dann habe ich das da irgendwo gefunden. Er erzählt ihnen nichts. Könnte man auch hinschreiben, er hat es ihnen bewusst verschwiegen. Nicht, er erzählte ihnen nichts. Nein, er hat es ihnen verschwiegen. Und warum? Ich habe die Antwort vorhin eigentlich schon gegeben. Simson war ein Nazireer. Und für einen Nazireer gab es ganz klare Vorschriften von dem, wie sein Leben nach außen, aber auch nach innen sich gestalten sollte. Er war abgesondert für Gott. Und im 4. Mose 6, da findet man ein ganzes Kapitel darüber, was es bedeutet, ein Nazireer zu sein, wie man dort zu leben hatte. Und im Kern heißt es dort, dass man nichts, gar nichts vom Weinstock essen durfte. Also weder den Wein trinken, noch die Weintrauben essen, noch eingelegte Oliven in Weinblätter essen, noch irgendwelche Rosinen oder Studentenfutter. All das war absolut verboten für ihn. Nicht mal seine Mutter durfte in der Schwangerschaft Wein trinken oder Rosinen essen oder sonst irgendwas, weil wir wissen ja, das, was das Baby im Leib bekommt, ist das, was die Mama aufnimmt. Das war auch schon verboten. Also da gab es echt krasse Vorschriften für jemanden, der ein Nazireer-Gelübde abgelegt hat oder als Nazireer erzogen werden sollte. Seine Haare durften auch nicht geschnitten werden. Ich weiß nicht, wie das mit den Haarspitzen war. So, wenn man so Bilder von Simson im Internet sucht, dann findet man immer so eine richtig prächtige Mähne und so. Ne? Also ganz toll, tolle Haare. Und er durfte sich keiner Leiche nähern. Und mit diesem Background im Kopf, also dieses Gelübde, was über dem Leben von Simson stand, ließ sich die Geschichte auf einmal überhaupt nicht mehr so heldenhaft. Simson, was machst du in der Nähe eines Weinbergs? Du bist mit deinen Eltern unterwegs nach Timna. Dort sollst du eigentlich deine Frau irgendwie heiraten, was auch noch so eine Geschichte für sich ist. Aber du bist unterwegs und denkst, ah, ich nehme mal eine Abkürzung oder keine Ahnung, was du deinen Eltern erzählt hast oder da ist es schattiger oder ich muss mal kurz austreten. Und dann gehst du in den Weinberg. Ich meine, da wird wahrscheinlich kein Schild gestanden haben, hier geht's zum Weinberg. Aber was macht der da? Er war mit seinen Eltern unterwegs, aber er sucht den Weinberg. und findet ihn. Und was macht er im Weinberg? Er ist ja nett. Ich meine, es ist da mit Sicherheit auch wieder heiß gewesen. So eine Rebe mit ein paar Weintrauben dran. Auch das ist erfrischend und total nachvollziehbar. Es war für ihn nur komplett verboten. Tja, Simson, was machst du da? Du wählst den Weg zum Weinberg. Dein Nazirea-Gelübde, tja, ich weiß nicht, wie viel du davon gehalten hast. Also was in dem Inneren schon weg war und in dem Äußeren jetzt eigentlich eine Bestätigung gefunden hat. Und dann geht er zurück zu seinen Eltern und natürlich erzählt er ihnen nichts. Sie haben nämlich das Bild von ihm gehabt, das ist Nazirea, der hat lange Haare, wunderbar. Den erziehen wir so, wir geben denn auch keine Rosinen und keine Weintrauben und keinen Wein. Und das, was man in Simsons Leben an der Stelle schon beobachten kann, ist, dass Simson immer wieder die Grenzen austestet. Wie weit kann ich eigentlich gehen? Der ist total so wie wir. Da mag es so die Dinge geben, von denen wir wissen, das ist gut und das ist nicht gut. Und trotzdem versuchen wir immer wieder so weit wie möglich die Dinge auszutesten. Wie weit kann ich denn gehen? Wie weit ist noch okay? Und dann bringt Simson es ja noch fertig, ein zweites Mal in den Weinberg zu gehen. Sie gehen da wieder entlang und er denkt wahrscheinlich so, habe ich das geträumt oder bin ich wirklich so cool? Ich gucke nochmal nach dem Kadaver des Löwen. Und dann schwirrten da die Bienchen rum. Und was tut er? Er geht nochmal einen Schritt weiter und berührt eine Leiche. Das, was auch verboten war für ihn, was er nicht zu tun hatte. Und es wird wieder ein weiteres Mal seine Charakterschwäche deutlich. Nicht der starke Simson, den wir vielleicht so vor Augen haben, sondern jemand, der ziemlich charakterschwach ist. Er berührt den, er greift hinein, nimmt den Honig raus und als ob es nicht genug wäre, dass er selber davon isst, geht er auch noch zu seinen Eltern, und das waren zwar keine Nazirea, aber hätten die gewusst, dass der Honig aus dem toten Löwen ist, die hätten es nicht gegessen. Ich weiß, hättest du das gegessen? So ganz menschlich? Also ich nicht. Aber auch die hätten sich dieser Leiche das Berühren nicht gegeben. Und es gibt einen Haufen weiterer Begebenheiten von Simson im Buch der Richter, wo seine Charakterschwächen wirklich, wirklich deutlich werden. Und jetzt kann man sich irgendwie fragen, hey, warum steht das in der Bibel? Es ist eine Bilderbuchstory über Charakterschwächen. Simson erliegt immer wieder der Versuchung und ja, da kann man eine ganze Menge an Lektionen auch für uns raus lernen. Also Vorbild bist du immer, manchmal auch ein schlechtes, ne? Also kann man immer was raus lernen von dem, ah, das sollte man also nicht tun, so oder so sollte man nicht handeln. Was soll das, habe ich mich trotzdem gefragt. Warum steht der in der Bibel drin? So als abschreckendes Beispiel allein oder weil da noch irgendwas Martialisches rein musste? So eine Geschichte für Männer. Auf der einen Seite ist Simson einer, der mit einer übernatürlichen Kraft von Gott ausgerüstet ist. Auch das ist ja der Fall. Da heißt es ja immer wieder, der Geist des Herrn kam über ihn. Und dann zerreißt er den Löwen. Oder dann hat er seine Kraftakte, die er da macht. Also da ist etwas von Gottes Hand, die in sein Leben hineinwirkt. Und auf der anderen Seite so charakterschwach, dass Lust, Stolz, Rachegedanken ihn zum Scheitern bringen. Seine Geschichte warnt uns auf der einen Seite, nicht die gleichen Fehler zu machen. Nicht Begabung mit Charakter gleichzusetzen. Also die Geschichte ist da, uns zu warnen, aber ich glaube auch, um uns zu ermutigen. In 2. Timotheus 3,16 heißt es nämlich, denn die ganze heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das ist die Warnung in dem, was wir bei Simson lesen können. Aber dann heißt es ja weiter, und so zu leben, wie es Gott gefällt. Also auch die Geschichte von Simson enthält Hinweise darauf, wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Jetzt mag man ja fragen, ja, wie sieht denn das aus? Also ein Leben, was Gott gefällt, also mich für Gott entschieden, ihm nachzufolgen, so. Aber was macht ein Leben aus, das Gott gefällt? Und in Hebräer 11, Vers 6, da gibt es die Antwort darauf, eine Antwort darauf. Da heißt es, und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben unmöglich. Also unmöglich, finde ich, klingt so absolut. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Wenn er jetzt stehen würde, es ist schwierig. Also ohne Glauben Gott zu gefallen ist ganz schön schwierig, aber kriegst du irgendwie hin. Nein, da steht, es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Und dann mag man auch die nächste Frage stellen, ja, was ist denn Glaube? Unsere Predigtreihe geht ja um diese Glaubenshelden. Was können wir von denen lernen? Und Alex hat in der vergangenen Woche schon einiges dazu gesagt, was Glaube ist, beziehungsweise was es nicht ist. Das ist weit mehr als dieses Fürwahrhalten, weit mehr als ein Bekenntnisglaube. So, ja, ich glaube das Häkchen dahinter, ich glaube das nächste Häkchen dahinter, sondern dass es darum geht, das Vertrauen in eine Person zu setzen. Das Glaube gelebt ist, Vertrauen auszudrücken. Und in Hebräer 11 heißt es weiter, ich habe einige Bibelverse für euch. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das heißt, Glaube bedeutet, dass du Sachen siehst, die nicht sichtbar sind. Also Luft zum Beispiel. Nein, weit darüber hinaus. Glaube ist kein billiger Rettungsanker, den man in der Not mal rausholt. Ja, Glaube hilft auch in der Not, aber Glaube ist weitaus mehr. Glaube ist das, was im Leben eines Christen das ist, was Benzin für den Tank eines Autos ist. Ich brauche meinen Glauben. Mein Glaube ist etwas Aktives, nicht ein Fürwahrhalten, sondern etwas Gelebtes. Glaube bedeutet auch zu sagen, das Beste liegt noch vor uns. Das nicht als Floskel zu benutzen, sondern es wirklich zu glauben. Ich hoffe auf etwas, was sein wird, was jetzt noch nicht ist. Und ich glaube daran, dass dort Dinge sind, die nicht sichtbar sind. Egal, was hinter uns liegt, Glaube ist etwas, was uns vorwärts bewegt und uns nach vorne schauen lässt. Und dann heißt es weiter in Hebräer 11, Vers 2, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Und dann kommt diese für ein oder andere bekannte Liste an Glaubenshelden im Hebräerbrief. So die Hall of Fame und eine ganze Liste an Leuten, die Glaubenshelden aus dem Alten Testament. Ein Abel, der aus Glauben, heißt es dort, ein besseres Opfer brachte als Kain. Aus Glauben, die Früchte sahen nicht schön aus, sondern aus Glauben heraus brachte er ein besseres Opfer. Durch Glauben baute Noah die Arche, heißt es dort. Er baute 40 Jahre lang ein Schiff, obwohl kein Regen zu sehen war und auch kein Meer in der Nähe, noch nicht mal ein Fluss und Kanal auch nicht. Aus Glauben tat er das. Ein Abraham gehorchte aus Glauben, ist losgelaufen, als Gott ihn gerufen hat, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Lindy weiß, wo sie hingeht, nach Bremen. Abraham wusste das nicht. Er sollte in ein Land gehen, was Gott ihm zeigen würde. Und er hat gesagt, okay, durch Glauben, weil ich dir vertraue, deswegen gehe ich los. Nicht, weil ich sage, ja, du bist Gott, aber ich bleib hier. Nein, du sagst es mir, ich vertraue dir als Person, ich glaube dir und deswegen gehe ich in das Land, was du mir zeigen wirst, was morgen sein wird. Glaube bringt ihn in Aktion, Glaube bringt ihn nach vorne. Ein Mose, der das Volk Israel durch Glauben herausgeführt hat aus Ägypten. Der es Meer teilt, weil er daran geglaubt hat, nicht, dass in diesem Stab, den er über das Meer gestreckt hat, irgendeine besondere Kraft liegt. Sondern weil er Gott geglaubt hat. Durch Glauben gingen sie dann trockenen Fußes durch das Meer. Und dann in dieser ganzen Auflistung heißt es weiter, wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auch Richter. Auf Simson? Was? Und Jiftach? Auf David und Samuel und auf die Propheten? Also der Schreiber des Hebräerbriefes, und Gott hatte sie mir eingehaucht, hat es ist Gott gegeistet, war der Meinung, dass Simson eine Bedeutung hat als Glaubensheld. Der steht in der gleichen Liste wie David, dieser Mann Gottes, König David, was der gemacht hat. Oder wie ein Samuel. Ja klar, über die Leute kannst du schreiben, das sind echt gottesfürchtige Leute gewesen. Das sind Glaubenshelden. Und in dieser Liste steht Simson. Okay, das ist eine krasse Story mit dem Löwen. Und wenn wir kommen gleich noch auf eine andere Geschichte, auch die ist krass, was der so gemacht hat. Aber hey, als Glaubensheld? Woran genau soll ich mir ein Beispiel nehmen, Gott? Aber scheinbar muss da irgendetwas sein, denn du benennst ihn als einen Glaubenshelden. Und ich glaube, da ist tatsächlich etwas in Simsons Leben, was wir entdecken können. Und da möchte ich gleich mal zwei Punkte rausziehen, was es bedeutet, aus Glauben zu leben. Denn das ist ja das, was Gott gefällt. Das ist doch das, was ich möchte. Und wenn du Christus Nachfolger bist, hast du dich eigentlich auch dazu entschieden, das zu tun, was Gott gefällt, aus Glauben zu leben. Der erste Punkt ist, leben im Glauben mit dem Bewusstsein einer übernatürlichen Kraft. Häufig wird Simson ja so dargestellt. Also so, die Haare müssten eigentlich noch länger gehen. Ja, also so ein richtiger Muskelprotz. Also in den ganzen Kinderbibeln und Flanellbildern und was ich damals alles hatte. Da sieht Simson immer so aus. So ein richtig starker, muskulöser Typ. Und wenn der im Fitnessstudio stehen würde und hebt so die 100-Kilo-Hantel oder 50 Kilo oder was auch immer hoch, dann wäre das keine Überraschung, denn der hat ja dicke Muckis. Und wenn der so einen Löwen zerfetzt, ja gut, kann passieren. Hat er gut trainiert vorher, besondere Taktiken. Aber das wäre kein Geheimnis. Das wäre auch keine Überraschung. Aber wenn ich da stehen würde im Fitnessstudio und würde diese 100-Kilo-Hantel hochheben, ja, wäre auch keine Überraschung, ne? Dann würden alle denken, hä? Woher nimmt der die Kraft? Da ist doch gar kein Gewicht drin. Oder der hat irgendwelche anderen magischen Tricks drauf. Man würde mir das nicht abnehmen. Woher kommt diese Kraft? Wenn Simson seine Kraft zeigt, die so aus ihm rausplatzt, der den Löwen zerriss, Philister erschlug, ein Stadttor aus den Angeln hob, dann heißt es eigentlich immer, da kam der Geist des Herrn über ihn. Das ist der entscheidende Knackpunkt. Als ganz kurze Erklärung, wir sind ja in einer Zeit, in der das Ganze spielt, in der nur wenige Menschen vom Geist des Herrn überlagert waren, dass sie vom Geist getrieben waren, da gibt es unterschiedliche Ausdrücke für, aber dass sie letztlich so eine enge Verbindung auch mit Gott hatten. Das, was wir heute sagen, zur Zeit im Neuen Testament, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, und der gesagt, hey, ich schicke meinen Geist auf euch herab, wo wir sagen, hey, das gilt allen Christen. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus Nachfolger bist, dann hast du den Heiligen Geist. Das war zu der Zeit nicht der Fall und deswegen war das auch etwas Besonderes. Und es gab diese punktuellen Momente, da kam der Geist des Herrn über ihn. Ich glaube deswegen, Simson sah nicht so aus, sondern sah eher normal aus. So wie ich, mit langen Haaren. Der ist kein Goliath gewesen. Eher so wie, ich habe ein anderes Bild gesucht, eher so wie so ein Asterix. Ja, also der sieht ganz unscheinbar aus, ganz normal, aber in den Momenten, wo die Römer kommen, da zuckt er seine kleine Flasche, sein Zaubertränkchen und puh, fliegen die Römer durch die Luft. Ich glaube, Simson hatte nicht seinen Zaubertrank dabei, aber Simson sah eher normal aus. Und wenn der Geist des Herrn über ihm kam, dann ist auch etwas Übernatürliches passiert. Und deswegen mag ich an der Stelle diesen Vergleich ziehen zu unserem Leben. Die Kraft, die ich habe, die du hast als Christus-Nachfolger, ist nicht so offensichtlich. Das sieht man dir gar nicht an. Ich schaue dich an und ich sehe das gar nicht unbedingt, dass die Kraft von Christus in dir liegt. Aber in Apostelgeschichte 1 heißt es, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und das gilt jetzt allen Christen, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Zeugen in Wort und Tat. Du siehst nicht aus, als hättest du diese Kraft in dir. Das ist nicht äußerlich sichtbar, außer vielleicht durch ein Lächeln im Gesicht, das mag noch sein, aber nicht durch dicke Muckis. Aber es ist die Kraft, die da in dir ist, die in dir schlummert, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Diese Kraft liegt heute in dir. Ja, stimmt, weiß ich, habe ich auch schon gelesen in der Bibel. Auf meiner Liste, Häkchen hintergesetzt. Ich glaube, die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt, ist ja auch ein cooler Satz, die Christus von den Toten auferweckt, die lebt in mir. Weiß ich das oder glaube ich das? Ist das ein Häkchen auf meinem Zettel oder glaube ich das? Und jetzt kann Glaube ja unterschiedlich groß sein, aber es muss mich vorwärts bewegen. Wachse ich in diesen Dingen? Simson ist ein Bild für uns, wie Gott mit uns unterwegs ist. Wie wir ausgerüstet sind mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Kraft, die wir brauchen, um überhaupt ein Leben im Glauben führen zu können. Denn da kommen ja immer wieder diese Herausforderungen. Die riesigen Berge, die wir scheinbar nicht bewältigen können. Und wo wir manchmal mit zu Gott rennen und sagen, Gott, kannst du das wegnehmen? Kannst du das verändern? Das ist für mich undenkbar. Das ist ein riesiges Problem, eine unfassbare Herausforderung. Und wir sitzen da mit unserer Brille und wissen nicht, dass wir die Kraft Gottes, die uns von den Toten, die Christus von den Toten auferweckt hat und auch uns von den Toten auferwecken könnte, in uns lebt. Und dann kommen wir zu Gott und sagen, das Problem ist riesig. Und aus menschlicher Sicht ist das riesig. Aber weißt du, was Gottes Antwort ist? Ich habe noch nie ein großes Problem gesehen. Aus unserer Brille sind viele Probleme groß. Und mir geht es nicht darum, das klein zu reden und lächerlich zu machen. Auch ich bin so oft in meinem Leben und sage, Gott, wie soll das denn gehen? Ich bin am Ende. Aber Gott hat noch nie ein riesiges Problem gesehen. Das größte Problem hat er beseitigt, indem er seinen Sohn gegeben hat. Das größte Problem, nämlich die Sünde in dieser Welt, die uns alle kaputt macht, die Beziehung zerstört, wo der Teufel am Werk ist, wo unser Leben nicht mehr gelingt, wo unser Leben zerstört wird, da hat Gott eingegriffen, hat seinen Sohn gegeben, der am Kreuz dieses Werk vollbracht hat und alles verändert hat. Das größte Problem ist besiegt. Ich glaube, wir brauchen diese Kraft vom Heiligen Geist und vor allen Dingen das Bewusstsein, der lebt in mir. Und das ist nicht von heute auf morgen da, sondern es muss mich nach vorne bringen, Stück für Stück. Im Glauben leben, nicht im Glauben verharren. Diese Kraft wird übrigens dann sichtbar, wenn ich im Auftrag Gottes unterwegs bin. Das steht da ja auch. Ihr werdet meine Zeugen sein. Dazu wird mich diese Kraft befähigen. Die hat einen Zweck. Die ist nicht einfach so da, um damit rumzuspielen, um hier auch mal eine Wand umzuschmeißen. Nein, sondern es geht darum, Zeuge zu sein in Wort und Tat. Wenn ich in dem Auftrag Gottes unterwegs bin, dort wird diese Kraft sichtbar. Mein zweiter Punkt, den ich bei Simson sehe, ist Leben im Glauben mit dem, was vor meinen Füßen liegt. Und da gehe ich in die zweite Geschichte von Simson rein. Da kann man so ein bisschen lesen und Simson ist richtig sauer, weil seine Frau von den Philistern getötet wurde. Und er zieht los und das heißt, er verprügelt die Philister, zumindest einige, keine Ahnung, 10, 20, 30, wozu er gerade Lust hatte. Er verprügelt sie. Und jetzt haben die Philister die Faxen dick, die sagen, da ist so ein kleiner Aufsässiger, der kommt immer wieder an und ärgert uns. Jetzt lassen wir uns nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Und sie ziehen mit einer Armee los. Und breiten sich vor der Stadt, in der Simson ist, aus. Und dann kommen die Männer von Juda aus dieser Stadt zu den Philistern und sagen, hey, warum zieht ihr gegen uns auf? Was wollt ihr hier? Wir haben euch doch gar nichts getan. Und dann erzählen sie, hey, wir wollen uns an Simson rächen. Wir haben die Faxen echt dicke. Und die Leute haben Angst. Sie sagen, hey, Simson hat hier was angestellt. Der hat sich mal wieder nicht im Zaum gehabt. Musste seine Rachegelüste irgendwie da leben. Und ist dann einfach losgezogen, hat Mist gebaut. Und wir sollen es jetzt ausbaden. Jetzt ist auch für uns hier Feierabend. Und sie ziehen mit 3000 Mann zu Simson und sagen, geht's noch? Hast du mal überlegt, was du da machst? Das ist die Besatzungsmacht. Das sind die, die machen uns mal eben platt. Und du spielst hier deine Spielchen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und da heißt es Richter 15, ab Vers 12. Die Männer von Juda erklärten Simson, wir sind gekommen, um dich zu fesseln und den Philistern auszuliefern. Gut, antwortete Simson, aber schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet. Jürgen, wir werden dich fesseln. Kein Problem. Nein, wir werden dich nur fesseln und den Philistern ausliefern, versprachen sie. Wir werden nicht über dich herfallen. Sie fesselten ihn mit zwei neuen Seilen und führten ihn von dem Felsen fort. Als Simson nach Elii kam, brachen die Philister ein Triumphgeschrei aus. Doch der Geist des Herrn kam über Simson und er zerriss die Seile an seinen Armen, als wären es angesenkte Flachsfäden, und sie fielen von seinen Gelenken ab. und er fand den frischen Kinnbacken eines Esels, hob ihn auf und erschlug damit 1000 Philister. Und er rief, mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich sie gründlich verprügelt. Mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich 1000 Männer erschlagen. Als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken fort. Der Ort wird seither Ramat-Lehi genannt. Und dieses Ramat-Lehi bedeutet Kinnbackenhöhe oder sowas wie ein Hoch auf den Knochen. Er verhöhnt die Philister, denn die Philister waren diejenigen, die zu der Zeit das Monopol auf die Eisenherstellung und vermutlich auch die Eisenverarbeitung hatten. Und wenn du dir in die Zeit zurückdenkst, ja, was hatten die an Waffen? Die haben für all die Waffen, für Speere und so weiter, hast du Eisen gebraucht. Das heißt, die waren auch militärisch wesentlich besser ausgerüstet, hatten die wesentlich besseren Waffen als die Israeliten und als den Simson. Sie wussten, wie man gute Waffen herstellt. Das war eine gut ausgerüstete Armee. Und Simson entfesselt, der Geist des Herrn kommt über ihn, er zerreißt die Fesseln. Und was findet er? Einen Eselskinnbacken. Der ist da in der Wüste verändert oder was auch immer. Und dann packt er dieses Ding. Was haben die Philister wohl gedacht? Wie haben die reagiert? Wow, Simson! Hammer, ein Eselskinnbacken. Willst du mein Schwert haben? Vielleicht hast du dann eine Chance. Ein Eselskinnbacken, was ist das denn? Und dann heißt es, er schlägt damit 1000 Philister, hau mit dem Ding mal 1000 Leuten auf den Kopf. Gucken, mit Helm natürlich, ne? Weil, ob das Ding wohl so lange hält. Aber hängt das an dem Knochen, dass Simson 1000 Leute damit erschlägt und so eine Durchschlagskraft hat? Liegt es an dem, was er da in der Hand hat, dass es das ist? Ist es so ein monströses Mordswaffe? Nee, ein Eselskinnbacken. Dieser Knochen ist doch lächerlich, wenn ich ihn anschaue, oder? Im Sichtbaren ist nichts da. Aber Simson lebt nach dem Prinzip, im Glauben leben, nicht im Schauen. Ich glaube, dass dort etwas ist, was ich nicht sehe. Und dass Gott mir alles gibt, was ich brauche, um meinen Auftrag auszuführen. Er lebt im Glauben, nicht im Schauen. Im Glauben ist das etwas ganz anderes. Was habe ich schon in der Hand? Nichts. Gott, da liegt diese Aufgabe vor mir. Vielleicht auch dieser Traum, den ich schon lange habe und wo ich denke, dass du in dem Ganzen drin bist, was ein Auftrag für mich ist. Kleine oder große Dinge, das mag jeder für sich vor Augen haben. Was ist das, wo Gott dich hineinruft? Was ist das, was Gott dir als Auftrag gegeben hat, in dem du unterwegs bist und wo du aber in diesem Moment eigentlich denkst, mir fehlt da aber ganz viel für Gott. Also ich müsste erst diese Ausbildung machen, erst dann könnte ich den Schritt gehen. Gott, wenn ich die 10.000 Euro auf meinem Konto zusammen habe, dann mag ich diesen Schritt gehen. Gott, wenn ich dieses Buch noch gelesen habe, dann starte ich auch eine Kleingruppe. Oder dann begleite ich jemand als Taufbegleiter. Oder dann werde ich beginnen, wenn ich das oder das kann, mit meinem Freund und Arbeitskollegen auch über dich mal zu sprechen. Gott, wenn ich ein großes Erlebnis hatte mit dir, dann mag ich da auch drüber berichten. Das, was ich habe, ist eigentlich viel zu klein. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Da ist nichts. Und mir stehen 1.000, 2.000, 10.000 Philister gegenüber. So gefühlt. Das ist ein riesiges Problem, Gott. Und was habe ich? Ein Eselskinnbacken. Na, großartig. Was habe ich schon in meiner Hand? Und das Ding ist, ich habe nie genug Training. Nie. Ich bin nie genug vorbereitet. So in meinen Gedanken. Es bräuchte immer noch mehr für den nächsten Schritt. Eine höhere Sicherheit, mehr Geld, mehr Begabung, mehr Vorbereitung. Wie häufig kennt man das? Aber in 2. Korinther 8 heißt es, habe ich den gar nicht drauf? Egal, dann lese ich das so vor. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist jeder willkommen nach dem, was er hat. Nicht nach dem, was er nicht hat. Das rückt genau das aus. Komm mit dem, was du hast. Der Kontext ist, da geht es eigentlich um Geld, aber ich glaube, das dürfen wir auf andere Dinge übertragen. Was hat Gott dir vor die Füße gelegt? Das, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist dafür, um deinen Auftrag umzusetzen. Dieses kleine Ding, was so unscheinbar ist und vielleicht so unnütz aussieht. Die Geschichte von Simson zeigt, wir brauchen zwei Dinge. Diese Kraft von Gott, dieses Wandeln im Heiligen Geist, Dinge sehen, die noch nicht da sind. Das ist eine Glaubenskraft, ein Ausdruck von Glauben, die Dinge zu sehen, die noch nicht da sind. Und das, was uns zur Verfügung steht, auch das brauchen wir. Aber das steht uns ja schon zur Verfügung. Nicht das, was du denkst, was du bräuchtest, was dir zur Verfügung stehen müsste, sondern das, was mir jetzt vor den Füßen liegt. Das mag nicht immer so offensichtlich sein. Simson mag sich auch umgeschaut haben und denken, ah, dieses Schwert wäre auch cool gewesen. Oder dieser Riesenspeer. Und da liegt ein Eselskinnbacken. Da können die eine Halskette rausmachen, aber was soll ich da sonst mit? Aber das ist... Er ist eine große Halskette, Alex. Das war ein kleiner Esel. Aber um zu erkennen, kann ich es gebrauchen oder nicht? Ja, da muss ich Klarheit drüber haben. Was ist denn mein Auftrag? Und dann kann ich auch überlegen, wie setze ich es denn ein? Simsons Auftrag steht in Richter 13, Vers 5. Da heißt es, denn er wird von Geburt an ein Nazireer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Das war sein Auftrag zu einer speziellen Zeit in der Heilsgeschichte, also in der Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, zu einem besonderen Zeitpunkt. Unser Auftrag, sage ich einfach mal, ist nicht rauszugehen und 1000 Philister zu erschlagen. Auch keine anderen Leute, okay? Aber ich mache das Fass jetzt nicht auf, das zu erklären, Heilsgeschichte und so. Aber wenn du da Fragen hast, hä, wie, da werden Menschen erschlagen, dann sprich mich nachher einfach an. So, das muss man ein bisschen klar haben an der Stelle, glaube ich. Nicht, dass man da Dinge falsch versteht. Das ist eine besondere Zeit in dem, was da passiert ist. Sondern das, was Gott uns heute aber mitgibt, ist, einen Auftrag in dem unterwegs zu sein. Zeuge für ihn zu sein, in Wort und Tat. Das heißt nicht, ich muss mir in die Stadt stellen, auf der Bananenkiste oder Apfelsinenkiste und sonst irgendwas erzählen. Vielleicht ist es auch das dein Auftrag, keine Ahnung. Dann guck mal, ob du zu Hause eine Apfelsinenkiste hast. Sondern in dem, wo ist dein Auftrag? Und was hat Gott dir dafür gegeben? Ja, vielleicht ist es das Auto, was du vor der Haustür stehen hast und dein Nachbar hat keins. Dem das mal auszuleihen, den Schritt hinzugehen und zu sagen, hey, ich gewinne diesen Kampf mit Liebe und stelle etwas zur Verfügung. Vielleicht sind es auch andere Dinge. Das, was Gott dir schon vor die Füße gelegt hat. Da, wo du vielleicht selbst sagst, ja, das ist zu wenig. Das kann ich nicht gebrauchen. Nein, zu sagen, Gott, wo ist mein Auftrag? Und was hast du mir dafür gegeben, um diesem Auftrag gerecht zu werden? Ihr dürft gerne schon nach vorne kommen und ich gehe in die Schlussrunde. Und das ist eigentlich nur etwas, was mich an der ganzen Geschichte auch begeistert oder an dem Leben von Simson insgesamt. Simson ist einer dieser Typen aus dem Alten Testament, die eine direkte Hinweislinie zu Jesus haben. Es gibt so ein paar Typen, so im Neuen Testament ist es Johannes der Täufer, der weist auf Jesus hin. Und Simson ist im Alten Testament. Und das, was ich auch da so strange dran finde, ist, Gott, warum suchst du dir so einen Typen aus, der so charakterschwach ist? Hättest du nicht, also ich meine, König David, okay, der wissen wir, der hat auch seine Patzer gehabt, aber der hat auch ein paar richtig gute Sachen gehabt. So einen Typen nimmst du als Hinweis auf dich. Da gibt es eine ganze Menge an Parallelen, die hätte man heute auch studieren können, habe ich nicht getan. Es ist zum Beispiel die Ankündigung der Geburt. Es werden ganz ähnliche Worte gebraucht durch einen Engel. Simsons Mutter konnte eigentlich nicht schwanger werden. Dann kommt der Engel und verheißt diese Geburt. Sagt, er wird Kraft empfangen und wird erlösen von den Philistern. Das Gleiche ist bei Jesus. Aber das ist nicht die Erlösung von den Philistern, sondern es ist das Herausholen aus Sünde, aus dem, was mich knechtet, aus dem, was mich kaputt macht. Deswegen ist Jesus auf diese Welt gekommen und ich möchte heute Morgen diese Brücke, die dort genommen wird, die Simson beinhaltet in Person, die möchte ich heute Morgen auch bauen. Vielleicht magst du aufstehen, weil ich würde gleich gerne zwei Gebete sprechen. Das eine ist, vielleicht diesen Moment zu gebrauchen, zu sagen, okay, ich bin mit Gott unterwegs. Ich habe auch schon mal gelesen, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in mir lebt. Aber ich möchte es glauben. Ich möchte es leben. Und ich möchte das sehen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat, damit ich diesen Auftrag, Zeuge zu sein, umsetzen kann. Da möchte ich gleich einmal für beten. Und das andere ist diese Brücke, die Simson auf Jesus hin ist. Jesus, der für dich auf diese Welt gekommen ist und dir ein unglaubliches Angebot macht. Der nämlich sagt, ich gebe dir ein neues Leben. Da, wo dein altes Leben in Sünde ist, ein Leben, was am eigentlichen Ziel vorbeigeht, nämlich in dieser Beziehung mit Gott zu leben, da möchte ich dir ein neues Leben schenken. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Jesus in dein Leben eingeladen als jemanden, der für dich ist. Als Herr und Erlöser, jemand, der dich absolut liebt. Der alles für dich gegeben hat. Und der sagt, hey, du kannst zu mir kommen, weil ich habe das, was du verbockt hast, das, was uns trennt, das habe ich weggetan. Dafür bin ich am Kreuz gestorben. Und es gibt ein Geschenk, das heißt neues Leben. Das kannst du einfach nehmen, indem du sagst, dass ich mein Leben Gott anvertrauen möchte. Wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich gleich einladen. Ich werde erst das andere Gebet sprechen. Und dann möchte ich einladen, dass du kurz deine Hand hebst. Wenn du sagst, hey, das ist heute mein Moment. Ich möchte diese Beziehung mit diesem liebenden Gott, die möchte ich eingehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Menschen...